1. Vorspiel.
Mein nächster Gast ist auch einer, der die Welt mit offenen Augen und Ohren genießt. Mal mehr, mal weniger. Er hat als Journalist bei der Berliner Zeitung gearbeitet, für den Spiegel über Jahre aus New York berichtet, Reportagen und Romane geschrieben, dafür Preise entgegengenommen. Also man kann sagen, Alexander Osang ist durch seine Arbeit viel in der Welt herumgekommen. Kurz vor Ferienbeginn hat er sich etwas ausgedacht, was vielleicht auch bei einigen anderen die Reiselust wecken wird. Alexander Osang liest aus Kolumnen von Ausflügen in Putins Russland, Trumps Amerika oder auch zu Fidel Castro nach Kuba. Das alles wird er am Donnerstag um 20 Uhr im Prater höchst offiziell tun, aber vorher jetzt schon hier in der Radio 1 Dachlounge im 14. Stock des Fernsehzentrums vom RBB. Ich freue mich enorm und bitte um einen donnernden Willkommensapplaus. Herzlich willkommen, Alexander Osang.
Hallo, danke.
Geht gut los, da fühlt man sich gleich willkommen, oder? Das Bitte? War ein sehr warmer Begrüßungsapplaus,
sehr schön, genau, ja. Sehr angemessen.
Absolut. Die Kolumnenlesung trägt den Titel Der Deutsche auf Reisen. Wie verhält sich denn der Deutsche bitte auf Reisen heutzutage? Stimmen die ollen Klischees noch? Sind wir die mit den Sandalen und den weißen Socken drin und dem Fotoapparat vorm Bauch oder nicht mehr?
Also kann ich nicht so richtig sagen. Ich kann, es geht vor allem auch in den Kolumnen eher, wie ich mich als Deutscher auf Reisen verhalte. Und ich bin ja Deutscher und mitunter ungern, aber ich merke es dann doch oft im Ausland, sozusagen, dass auch der Deutsche sozusagen sich rauskämpft aus mir. Und genau, also diese Klischees über den Deutschen und so, die interessieren mich eigentlich nicht so. Ich fahre auch jetzt nicht, ich beschreibe jetzt keine Cluburlaube, ich fahre auch in Gegenden teilweise, in die sich deutsche Urlauber weniger bewegen, also im Irak oder Afghanistan und im Iran, in Katastrophengebiete auch oft. Für mich ist das Interessante eher vielmehr, dass ich bin der Spiegelreporter und fahre auf, sozusagen, und der Spiegelreporter gönnt sich ja normalerweise keine großen Zweifel. Ne? Von uns wird ja eigentlich erwartet, dass wir die Welt erklären. Und ganz oft bin ich auf diesen Reisen aber auch komplett ratlos und verhalte mich total bescheuert und dafür ist meinen allwissenden Reportagen nicht so richtig Platz und deswegen gibt es diese Kolumne und gibt es diese Texte aus allen möglichen unwörtlichen und wörtlichen Gebieten der Welt, die mich beschreiben, wie ich brasilianischen Autovermietern erkläre, wie man das besser organisieren muss und all diese Sachen, die ich eigentlich nicht machen sollte, aber dann doch irgendwie leider mitunter dazu.
Also so kommt dann der Deutsche in Ihnen raus.
Da bricht sich der Deutsche Bahn. Ja.
Wie hat sich denn umgekehrt so das Bild der Deutschen seitens der Ausländer oder des Auslands allgemein verändert? Also Sie sind ja sicherlich, wenn Sie sich dann mal als Deutscher geoutet haben, freiwillig oder durch unfreiwillig durch Aktionen, dann werden Sie doch bestimmt mal konfrontiert mit dem Bild, das die Menschen über Deutschland haben. Inwiefern hat sich das verändert?
Also ich habe neulich mal eine Kolumne darüber geschrieben, wie ich als Junge in Prag war. Und da hat ein alter Mann von mir, da war ich vielleicht 8, 9 Jahre, hat ein alter Mann von mir ausgespuckt und hat Nazi gesagt und so. Mhm. Und ich war doch deutlich irritiert. Und das hat sich geändert. Ich habe 8 Jahre in New York gelebt, war Korrespondent in der Stadt und da in Amerika werden Deutsche vor allem mit Fußball natürlich irgendwie identifiziert, mit Autos, Pünktlichkeit und all diesen Sachen. Und wenn ich dann gesagt habe, ich Ostdeutscher bin, ich bin aus Ostberlin, wurde von mir erwartet, dass ich in der Nacht, als die Mauer fiel, auf der Mauer getanzt habe. Und das habe ich nicht gemacht, aber ich habe es irgendwann erzählt. Weil wenn man irgendwie im Mittelwesten ist und guckt dann in sozusagen die leuchtenden Augen von so einem Mann aus dem Mittelwesten, der wirklich erwartet, dass ich dabei war und er dann irgendwie mit dabei, da sagt man, of course, I did.
Okay, und verraten Sie uns, wo Sie wirklich waren?
Im Bett.
Wie unspektakulär.
Ja, ich erzähle ungern, aber ist die Wahrheit.
Danke, gut. Sie waren zum Beispiel in Russland, in Nord- und Mittelamerika, Sie sind unglaublich rumgekommen, das habe ich ja schon vorweggeschickt. Gibt es noch Kontinente oder wenigstens Länder, die Sie unbedingt noch bereisen wollen und wenn ja, welche?
Also ich habe sozusagen auch aus so einem ostdeutschen Minderwertigkeitskomplex versucht, alle US-Bundesstaaten zum Beispiel zu bereisen und habe das auch geschafft. Meine Tochter hat mir irgendwie zum Geburtstag nochmal eine Reise nach Michigan und Iowa und so geschenkt, wo man eigentlich normalerweise
die Hotspots,
Nebraska,
ja,
auch sehr toll, habe ich auch ganz spät erst bereist. Und mir fehlt Hawaii. Ich war in Alaska und habe Bären angeguckt und alles mögliche, aber nie auf Hawaii. Also Hawaii würde ich gerne mal machen. Da sind jetzt leider oft nicht so richtig spektakuläre journalistische Ereignisse, die den Spiegel überzeugen würden, mich dahin fliegen zu lassen. Und ich kenne viele, sozusagen, sonst war ich eigentlich schon, ich war blöderweise wirklich in echt schönen Gegenden wie auf Phi Phi Island in Thailand, nachdem da die Tsunami war, und alles zerstört war. Ich bin leider oft dann in diesen Traumplätzen, wenn irgendwas Furchtbares passiert ist. Aber Afrika zum Beispiel kenne ich auch nicht so richtig gut, nur den Norden und den Süden, also da würde ich schon ganz gerne auch nochmal ein bisschen rumreisen.
Ich bin so beruhigt zu hören, dass es da noch so ein paar weiße Flecken auf der Landkarte. Aber 49 von 50 Staaten, Respekt, Respekt. Also,
oder?
Ja, da haben Sie sich aber ein Fleißkärtchen verdient.
Genau.
Frage zu Berlin. Sie haben vor ein paar Wochen einen Text zum Ende der Volksbühne, wie wir sie bisher kannten, geschrieben. Und das ist übrigens eigentlich fast schade, dass wir heute hier sitzen, weil normalerweise kommt diese Sendung ja aus dem Babylon, die ist ja direkt vis-à-vis zur Volksbühne. Und wir haben da wirklich mitgefiebert, als das Räuberrad angehoben werden sollte und nicht angehoben wurde, aus irgendwelchen Gründen während meiner Sendezeit. Also auf alle Fälle, in diesem Text spielt Berlin als Stadt eine Rolle, die sich stark verändert hat. Jetzt ist das eine Entwicklung, die sich ja leider oder zum Glück nicht aufhalten lässt. Und trotzdem die Frage, gab es etwas in Berlin, was nicht mehr da ist, was Sie besonders vermissen? Das muss jetzt kein Ort oder eine Statue oder sowas sein, vielleicht auch ein Gefühl.
Ich bin eigentlich, solange Berlin... Ich bin eigentlich ein Mensch, der sozusagen sich in Bewegung wohlfühlt. Ich vermisse eine ganze Menge Dinge, die Heike auch in dem Text beschrieben. Ich finde aber toll, dass Berlin eigentlich immer noch eine Stadt ist, die unfertig ist, wo sich noch Dinge bewegen. Sozusagen hat mich an vielen, ohne jemandem nahe zu treten zu wollen, vielen westdeutschen Kleinstädten eben gelähmt und frustriert hat, ist sozusagen, dass sie so in den Möglichkeiten der 60er und 70er Jahre zu betoniert worden sind. Und das ist in Berlin noch nicht der Fall. Glücklicherweise, die Stadt ist irgendwie nicht perfekt und unfertig. Was mir an New York auch immer gefallen hat, das ist in Berlin. Und ich hoffe, dass dieses Gefühl nicht verloren geht. Ansonsten gibt es natürlich eine Menge Menschen und Läden und Geschäfte wie bei jedem, aber das ist jetzt nicht so dramatisch, vor allem Leute, die mir fehlen.
Okay, kommen wir zu dem Teil, wo Sie was lesen. Ja. Dem ersten Mal im Verlauf unseres Gesprächs, wo Sie was lesen. Es ist ein Text zu Litauen, wenn ich das richtig ansage. Und der trägt den Titel German Angst. Viel Spaß mit Alexander Osang.
Der Text spielt nur ganz teilweise in Litauen, also nicht, dass die Litauer unter Ihnen jetzt hohe Erwartungen haben. Und das ist ein Text, der ist genau ein Jahr, der spielt vor einem Jahr im Sommer in Berlin und natürlich auch in Litauen, aber vor allem in Berlin. Der heißt German Angst. Die Deutschen mussten lange darauf warten, dass sie der islamistische Terror erreicht. Als es dann soweit schien, wollte niemand überrascht wirken. Ich machte den Fernseher an und sah Experten, die den Terror erklärten, obwohl sie offensichtlich keine Ahnung hatten, was passiert war. Eine Sendung mit der Maus zur Mordserie in München. In jener Nacht wurde ein Held geboren, der bei seinen Erklärungsversuchen am wenigsten überrascht wirkte, der Sprecher der Münchner Polizei. Ebenfalls ahnungslos, aber in Uniform. Es gibt wohl kaum ein Volk der Welt, in dem nicht der Polizist zum Helden wird, sondern der Polizeisprecher. Als ich herausstellte, dass in München kein Terrorist, sondern ein Amokläufer getötet hatte, glaubte ich, ein leichtes Bedauern bei meinen Landsleuten zu spüren. Der Bundesinnenminister flog ständig aus seinem Amerika-Urlaub zurück, hin und her, wie eine Figur aus einem Tati-Film. Die Experten erklärten uns den Unterschied zwischen Amoklauf und Terrorakt sowie das Böse an sich. Aber dann der Anschlag auf dem kleinen Musikfestival in Süddeutschland. Der islamistische Terror war endlich hier und konnte kontrolliert werden. Kürzlich besuchte ich ein Konzert in der Berliner Waldbühne. Drei Abende zuvor informierte mich der Veranstalter über besondere Sicherheitsvorkehrungen. Aus gegebenem Anlass sollten wir eine Stunde früher da sein. Aus gegebenem Anlass war einst die Musik in der Nachbar Harmonie in Berlin-Weißensee verstummt, wo ich in einer Kordlatzhose auf der Tanzfläche stand. Irgendein sowjetischer Generalsekretär war gestorben. Aus gegebenem Anlass musste ich im Juni 2002 auf einer DFB-Pressekonferenz in Südkorea an einer Schweigeminute für den verstorbenen Ehrenspielführer Fritz Walter teilnehmen. Gegebener Anlass klingt für mich, als zerre mich jemand in Zusammenhänge, mit denen ich nichts zu tun habe. Diesmal also Waldbühne. Schlangen bis zum Horizont. Kein Gemurre. Im Hintergrund hörte man die Vorband in der Abenddämmerung. Irgendein Sicherheitsmann begriff, dass die Hälfte der Gäste das Konzert verpassen würden. Deutsche Stimmung kippen schnell. Der Mann schuf eine neue Ordnung. Er ließ alle rein, die keine Taschen trugen. Ich hatte keine Tasche, aber ich hatte nur den Terror im Kopf. Das Problem war, es handelte sich um ein Sting-Konzert. Will man wirklich auf einem Sting-Konzert in die Luft gehen? Die letzte Nachricht, er hat zum Schluss Fields of Gold gehört. Ich war nur da, weil mich ein Freund kürzlich zu Black Sabbath mitgenommen hatte und die Sting-Karte irgendwie zum Paket gehörte. Ich habe nichts gegen Sting. Ich mochte Police, ich habe die Sting-Biografie gelesen. Ich würde nur nicht gern während eines Sting-Konzertes sterben. Ich hatte den Eindruck, einen falschen letzten Eindruck zu hinterlassen. Es ist so, als würde man in einem Flugzeug nach Mallorca abstürzen, ohne noch sagen zu können, dass man in die Berge wollte, um Rad zu fahren. Ich denke diese Sachen. Wahrscheinlich ist es mein Versuch, den Terror irgendwie zu kontrollieren. Im letzten Sommer sah ich im Sony Center am Potsdamer Platz Fast and Furious Teil 7. Hinter mir saßen drei arabisch aussehende Jungs mit ausdruckslosem Gesicht. Wo kann man die westliche Kultur besser treffen als in Fast and Furious 7, dachte ich. Die englische Fassung in der Mickey-Maus-Welt von Berlin. Ich wollte den bescheuerten Autorennfilm nur sehen, weil ihn Anthony Lane im New Yorker milde bewundert hatte. Aber niemand würde das je erfahren. Andererseits, wer machte einen Anschlag auf ein Programmkino, in dem Fahrraddiebe läuft? Sting sang Fragile. Neben ihm auf der Videowand sah man Fotos von Flüchtlingskindern mit traurigen Augen. Ich dachte an Konzerte aus diesem Jahr, bei denen ich lieber einem Terroranschlag zum Opfer gefallen wäre. Bei Get Well Soon vielleicht. Eine sehr deutsche Popband, sehr romantisch und versponnen. Am besten im Song Mail from Heidegger, während vorne in großen Lettern das Wort Love leuchtete. Oder bei Rammstein, wo ich sowieso nie genau wusste, ob das jetzt noch die Bühnenshow war oder bereits ein Terrorangriff. Bei den Lumineers, Hippies aus Denver, die auf Obamas Playlist stehen, ein wunderbares Konzert im Admiralspalast, ein Tod im Osten. Oder im Schlussteil von Black Sabbaths Waldbühnenkonzert, als ich Ozzy kaum noch auf den Beinen halten konnte, Abendrot über der Nazi-Kulisse, dann leuchtete das Tourmotto The End auf und Peng. Irgendwann hatte ich das Sting-Konzert überlebt und fuhr erstmal in den Urlaub. Wir sind diesmal im Baltikum, es ist schön hier. In Tallinn kann man wunderbar essen, in Riga gibt es gerade eine tolle Ausstellung zeitgenössischer deutscher Maler. An der kurischen Nehrung duften die Kiefern. Gerade sind wir in Litauen. Es gibt hier so gut wie keine Menschen. Es gibt nicht mehr besonders viele Kühe oder Hunde, wenige Katzen. Es gibt Vögel. Litauen ist ein Vogelparadies. Nirgendwo leben mehr Störche. Es gibt kaum eine Gegend, wo man sich vor Terroristen sicherer fühlen kann. Besser als hier kann man seine Terrorangst nicht kontrollieren, glaube ich. Man lege am Ende zwischen ein paar toten Störchen herum. Ein litauischer Polizist würde auf einer runterschauen und sagen, wahrscheinlich ein Deutscher. Vielen Dank.
Vielen Dank. Alexander Osang war das mit einer ersten Lesung. Wir dürfen uns noch auf eine zweite freuen, aber erstmal gibt es ein bisschen Musik. Wir genießen es bis zum letzten Ton. Verlorene Kinder von Silly aus gutem Grund, denn wir können über Musik reden mit Alexander Osang, da ist er auch beschlagen. Wir müssen erstmal vielleicht klären, meines Informationsstandes nach sind Sie einer der Letzten, der Tamara Danz interviewt hat vor Ihrem Tod oder vielleicht sogar der Letzte?
Ja, es ist jetzt auch nicht so eine super große Ehre, aber ich glaube, ich war wahrscheinlich der Letzte, der als Journalist mit ihr gesprochen hat, wobei die Grenzen also sowieso so ein bisschen fließend waren. Wir waren ja eigentlich auch mehr oder weniger befreundet und waren sehr seltsam, als sie spricht, weil sie eben sterbenskrank war und wir eigentlich nicht über den Tod an sich geredet hat. Sie hat es dann irgendwann mal angesprochen. Warum machen wir das jetzt hier eigentlich alle? Willst du das noch haben, bevor ich abkratze? Und ich habe ihr dann irgendwie aus Hilflosigkeit irgendwie gesagt, nee, das wird alles wieder gut und so. Und wahrscheinlich war ich der Letzte. Aber darauf kommt es ja irgendwie nicht an.
Also. Nee, aber ich denke, dass Sie vielleicht einschätzen könnten, was die Musikwelt mit ihr verloren hat. Also wofür sie vielleicht gestanden hat. Wir müssen überhaupt nicht über dieses, ist Anna los jetzt besser, anders, was ist die mit der Band heute irgendwie im Vergleich. Aber ich würde gerne wissen, was haben wir vielleicht für eine menschliche Größe in der Musik mit ihr verloren?
Ach, das ist schwer zu sagen. Also ich fand's, ich war nie so ein großer Silly-Fan, um ehrlich zu sein, aber ich mochte Tamara. Also mir waren die Texte, also wie viele Ost-Rock-Texte, habe ich teilweise überhaupt nicht mehr verstanden, warum die überhaupt singen, auch bei Karat. War mir ein absolutes Rätsel. Die waren in so eine Bildersprache abgedriftet, dass ich irgendwie überhaupt nicht mehr wusste, worum geht's jetzt hier eigentlich. Da waren mir also schlichtere Bands irgendwie lieber. Aber daran lag's ja nicht. Aber Tamara war irgendwie eine tolle Frau, weil die die hat sich echt, die hat dieses Land geliebt, die hat diese Stadt geliebt, also dieses Land meine ich als DDR, und hat es auch gehasst und hat sich an dem gerieben und hat sich viel von dieser Wiederborstigkeit, also diese ganzen Ostbands sind ja eine unglaubliche Identitätskrise gestürzt, nachdem die Mauer fiel und nachdem sie eigentlich keinen Feind mehr hatten. Und nachdem die Westbands eben da sind, es gab ja immer so Pankow, war die Stones der DDR, und jetzt wollten die Leute eigentlich die Stones hören, nicht mal die Stones der DDR. Und dann gab es natürlich aber eben auch diesen der Feind war weg und sich dann irgendwie so eine Art Widerborstigkeit zu bewahren, die jetzt nicht nur so Attitude ist, sondern die wirklich richtig eine Haltung ist, ist schwierig und Tamara hat es geschafft. Also ich mochte die sehr gerne. Zum Anfang fand ich sie eben unfassbar einschüchternd. Ich hatte richtig Angst vor der. Also das lag wahrscheinlich auch an der Frisur so ein bisschen. Und dann habe ich sie aber kennengelernt. Die war eben eine ganz, ganz, ganz weiche Person. Außerdem ist es, glaube ich, eine große Leistung, ein Verhältnis mit zwei Leuten in einer Band zu haben, nacheinander, die Band nicht verlassen und dann irgendwie befreundet sein können weiterhin und zusammen Musik schreiben können, ist absoluter Irrsinn. Also dafür habe ich sie irgendwie auch für die diplomatischen Fähigkeiten, die sie da hatte, habe ich sie auch extrem bewundert.
Ihre Antwort startete mit, ich war da gar nicht so ein großer Fan. Von wem sind Sie Fan und warum?
Ach, das ist sehr, sehr schwierig. Also weil das extrem breit gestreut ist. Also es gibt so ein paar Leute, die ich mag, Ryan Adams zum Beispiel oder Conor Oberst, so die Bright Eyes. Und dann mag ich aber eben immer noch auch Dylan total gerne und ich mag sozusagen zumindest frühe Sachen von AC/DC gerne. Ich mag so Rentnermusik. Ich mag eben Arcade Fire, weil hier gerade jemand mit einem T-Shirt vorbeikam irgendwie. Vampire Weekend finde ich aber auch toll.
Das sind aber nicht so richtig Rentner.
Deswegen habe ich es gesagt schnell, ein bisschen noch die Kurve zu kriegen am Ende. Also es gibt schon ein paar Bands, die auch zeitgenössische Bands, die ich echt toll finde.
Conor Oberst, der hätte den Besuch in Nebraska ja Sinn gemacht,
genau,
oder?
Nebraska, genau.
Ja, er ist auch wieder da. Vorbeigeschaut oder nicht?
Nee, ich war nie bei Conor Oberst. Ich habe es auch nie bis nach Omaha geschafft, sondern es war mehr so ein Pseudo, gerade so also rübergefahren, um eine Nacht zu schlafen.
Kein Fanreisender in Musik, genau. Offensichtlich. Nee. Wir hören gleich einen zweiten Text, hatte ich ja schon angekündigt, der handelt von New York. Wann ist der entstanden, vor Trump oder danach?
Der ist genau bei meinem ersten Besuch nach der Trump-Wahl entstanden.
Oh, okay.
Wir hatten das geplant, irgendwie nach New York zu fliegen, meine Frau und ich. Wir sind da mindestens einmal im Jahr, weil wir da eben viele Freunde haben und sind dann in diese echt deprimierte Stadt, also geflogen zu all diesen Freunden, die uns vorher versprochen hatten, sie verlassen jetzt New York sofort. Natürlich sind alle noch da, aber wo soll man noch hin?
Der regiert schon das ganze Land, ne? Also,
genau, der regiert das ganze Land, genau, ja. Genau. Ja. Nee, die kündigen auch immer nach Deutschland zu gehen, aber überlegen sich es dann doch besser, obwohl Berlin echt eine tolle Stadt ist, so für Amerikaner. Genau, und der spielt also im Dezember, kurz nachdem Trump gewählt wurde, und heißt, weil er im Dezember spielt, Jingle Bells.
Gut, ich ziehe mich zurück. Viel Spaß mit der zweiten Lesung. Alexander Osan.
Etwa zu dem Zeitpunkt, als Präsident Barack Obama zum letzten Mal deutschen Boden betrat, betrat ich amerikanischen. Es ist ein Zufall, soweit ich das einschätzen kann. Wir haben unsere Reisen gebucht, bevor wir wussten, was uns erwartet. Wir reisen durch eine neue Zeit. Obama macht seinen Abschiedsbesuch, Osang seinen Antrittsbesuch. Über dem Atlantik kreuzten sich unsere Wege. Ich weiß nicht, was Obama gerade machte. Ich habe mir 5 Episoden von House of Cards angeguckt. Ich kannte alle 5, aber man sieht sie dann doch nochmal anders. Jetzt. Der Fernsehpräsident Frank Underwood blättert gelegentlich im Koran. Seine Frau zitiert Pushkin. Die Zeiten sind vorbei, fürchte ich. Allerdings habe ich Amerika in den letzten Wochen von Deutschland aus beobachtet. Aus der Ferne. Es gab die Freakshow der Politik und es gab viele Reportagen, die mir den mittleren Westen und seine Bewohner vorführten wie ein Kannibalenvolk aus der Südsee. Es gab die Nacht der langen Gesichter, einen stillen Morgen. Am Abend erschienen die Rechthaber. In Amerika waren noch nicht mal alle Stimmen ausgezählt. Da erklärten im ersten deutschen Fernsehen Oscar Lafontaine, Alice Schwarzer, eine vollbusige Frau mit aufgespritzten Lippen, die gern als Trump-Verteidigerin eingeladen wird, und ein Kollege von Bild Online, wo die Reise hingeht. Eine Talkrunde wie aus der Muppet-Show. Alle beschimpften sich gegenseitig, populistisch zu sein. Als Lafontaine sagte, im Syrien-Konflikt könne man keiner Seite trauen, schoss der Bildmann sofort: Das ist klassischer Populismus. Populismus ist das neue Teufelszeug. Ich muss sagen, ich weiß im Syrien-Konflikt auch nicht genau, wem ich trauen soll. Ich weiß ganz oft nicht, wem ich trauen soll. Ich bin meist der Meinung dessen, mit dem ich zuletzt geredet habe. Und das ist nicht alles. Vor ein paar Tagen skypten meine Frau und ich mit unserem Sohn, der in Holland studiert. Meine Frau hielt das Handy, ich hampelte in ihrem Rücken herum, um auch mal mit ins Bild zu kommen. Mein Sohn sagte, ich erinnere ihn an Donald Trump, der in der zweiten Fernsehdebatte hinter Hillary Clinton auftauchte wie Godzilla. Der Junge studiert Psychologie. Meine Frau nickte. Das ist das Schlimmste an Trump, dass man jetzt mit ihm verglichen werden kann. Er sickert in meinen Alltag, in meine Beziehung, wie ein Virus. Bislang war man ein bisschen narzisstisch gestört oder auch wenig passive-aggressive. Man war eitel oder man musste mal wieder zum Friseur. Jetzt erinnert man seine Frau an Donald Trump. Weil ich als Junge gern Udo Lindenberg gewesen wäre, schürze ich, sobald ich an einem spiegelnden Objekt vorbeigehe, die Lippen wie Udo. Es ist ein Reflex. In meinem Kopf singt Lindenberg dazu beispielsweise: Und dann geht er ganz dicht an den Schaufenstern entlang und überprüft darin seinen Cowboy-Gang. Meine Frau sagt nun mitten in das Lied hinein: Du guckst wie Trump. Es ist ein Todesstoß, weil man, wenn man sich dagegen wehrt, nur noch mehr zu Trump wird. Schon beim Impuls zu widersprechen fühle ich mich schuldig. Irgendetwas passiert mit mir. Das Trump-Virus ist gefährlicher als Zika. Am letzten Sonntag spielte ich ein Tennisdoppel, Frauen gegen Männer. Wir spielen das schon seit ein paar Jahren, meist gewinnen die Frauen. Wir ertragen das tapfer. Diesmal aber gewannen wir den ersten Satz und lagen im zweiten vorn, als mein Partner einen Swing-Volley absetzte, der direkt auf meine Frau zuschoss. Ich sah, wie in Zeitlupe mit dem Tennisball den gesamten amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf an mir vorbeifliegen. Ich sah die Zufriedenheit im Blick meines Partners, den Schreck in den Augen meiner Frau, die sich hinter ihrem Schläger schützte. Ich hörte die Argumente und spürte bereits, wie uns nach dem Ballwechsel das Momentum verlassen würde, wie man so sagt, weil uns nichts anderes übrig blieb. Trump-Style, sagte die Frau meines Partners. Von da an spielte ich nur noch Lobs und Stoppbälle. Die sind vielleicht passive-aggressive, aber besser als Trump. Vielleicht wird es eine Reise zu mir selbst, dachte ich, während ich an Obama vorbei nach Amerika flog. Eine heilende Reise, auf der ich mich meinen Ängsten stelle. Es ist keine schlechte Zeit, um nach New York zu reisen. Das Wetter ist angenehmer als in Berlin, der Himmel ist noch hoch. Es gibt Thanksgiving statt Totensonntag. Und im Kino laufen die Filme, die im nächsten Jahr die Oscars gewinnen. Dennoch war das Flugzeug halb leer. Es erinnerte mich an einen Flug nach Tokio, den ich kurz nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima machte. Auch damals hatte ich im deutschen Fernsehen die Welt untergehen sehen und wunderte mich, als ich in Tokio ausstieg, dass die Stadt noch stand. So war es jetzt auch. Vor den Immigrationsboxen begrüßte mich immer noch Präsident Obama auf einem Bildschirm. Er erzählte, wie schön das Land sei und wie freundlich seine Bewohner. In der Subway in die Stadt saßen New Yorker mit durchgetretenen Schuhen und schäbigen Jacken, die nicht fassungslos waren, sondern müde. In Brooklyn ging ich in den ersten Weihnachtsladen, den ich sah. In Amerika ist nicht nur der Himmel höher, auch Weihnachten dauert hier länger. Ich starrte auf die Regale voller glitzerndem Weihnachtsschmuck. Lila, Gold, Rot, Silber und Blau. Ein Trip. Ich hatte das Gefühl, Donald Trump direkt in den Kopf zu schauen. Dann ging ich zurück auf die Straße, nicht völlig geheilt, aber doch gefestigt genug, all meinen New Yorker Freunden zu begegnen, die monatelang versprochen hatten, auszuwandern, sollte Trump Präsident werden. Vielen Dank.
Wir haben zu danken. Alexander Osan. Jingle Bells heißt dieser Text zum Thema New York und am Donnerstag stellt er seine Kolumnen zu Ein Deutscher auf Reisen im Prater vor und das startet um 20 Uhr. Die Karten kosten 16 Euro. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch und vielen, vielen Dank fürs Lesen.
Danke Ihnen. Danke.